This podcast is brought to you by LMU Munich.
Ja, vielen Dank. Verstehen Sie mich so? Laut genug, ja. Ja, ich bedanke mich für die Einladung zu diesem Workshop und die Möglichkeit, Ihnen Einblicke in eines unserer Projekte geben zu dürfen, das auch zeitgeschichtliche Aspekte aufweist, nämlich den Waffenhandel in der Nachkriegszeit. Es freut mich umso mehr, hier stehen zu dürfen, weil ich selbst ein halbgebildeter Geschichtswissenschaftler bin. Also ich hatte auch ein Nebenfach Geschichte, aber ich bin hauptsächlich hier als Politikwissenschaftler heute. Die Folien werden auf Englisch sein, ich werde sie aber deutsch kommentieren. Ich werde zwar technische Details zeigen, sie aber nicht großartig damit traktieren, diese weniger betonen, sondern versuchen Ihnen ein intuitives Verständnis des Gesamtdesigns und der formalen Grundlagen zu geben. Das ist ein gemeinsames Projekt oder Papier zumindest mit mehreren Kollegen, die hier stehen. Skylar Cramer von der Ohio State, ein Kollege hier von der LMU in der Statistik, Göran Kauermann und ein PhD-Kandidat an der Penn State, Christian Schmidt. Waffen sind ein ganz spezielles Produkt, wie wir wissen. Es kann einerseits zu gewaltsamem Konflikt führen, andere argumentieren, es kann geradezu Frieden erhalten durch die abschreckende Wirkung. Es ist also ein sehr praktisches Problem, dem wir hier nachgehen, aber wir wollen hier insbesondere ein methodisches Problem lösen, nämlich neue statistische Verfahren für die Modellierung von Netzwerken, insbesondere von Netzwerkströmen, Volumina, die durch die Netzwerke strömen, zu entwickeln. Das ist der technische oder der methodische Hintergrund. Unsere Fragestellung ist so simpel und von solcher Praxisrelevanz, dass es erstaunt, dass komplexe Antworten darauf in der Literatur vollkommen fehlen. Wir haben jährlich im Frühjahr das Ereignis, dass CIPRI uns vorstellt, wer die Top 5 Exporter und die Top 5 Importer sind weltweit. Aber was wir nicht so sehr wissen, ist, wie die einzelnen Handelsverbindungen oder Transferverbindungen zwischen den einzelnen Staaten sind. Ja. Insofern benötigen wir Daten, und zwar relationale Daten hier, für jeden einzelnen Transfer von einem Staat I zu einem Staat J, und zwar in einem bestimmten Jahr T. Ja. Diese Daten werden bereitgestellt von CIPRI, wir mussten sie also nicht selber sammeln, in diesem Falle vom Stockholm-Institut für Peace Research. Und diese stellen auch lange Zeitreihen zur Verfügung, sodass man auch die Strukturen und Dynamiken, die Strukturen über Zeit und damit die Dynamiken erforschen kann. Wir haben es hier aktuell eigentlich mit zwei Fragestellungen zu tun, die in der Regel separat behandelt wurden in der Literatur, wer exportiert und wer importiert. Aber im Grunde ist es notwendig, diese beiden Fragen zusammen integriert zu analysieren. Und dabei sind wir bei der Netzwerkanalyse. Wir kombinieren die Seite der Exporteure und die Seite der Importeure in einem. CIPRI hat hier spezielle Daten entwickelt, die es erlauben, die Transfers über Zeit und über Länder hinweg vergleichbar zu machen. CIPRI hat hier einen Wert entwickelt, den sogenannten TIF-Wert oder Trend Indicator Value, der tatsächlich die Produktionskosten eines Gutes, eines Panzers, eines Fighters bestimmt und nicht so sehr den Deal-Wert, den Wert eines Deals zwischen USA und Saudi-Arabien beispielsweise. Das macht die Vergleichbarkeit aus. Sie sehen hier die Entwicklung im Aggregat dieser TIF-Werte, die natürlich abweichen von den tatsächlichen Deal-Werten, also was weiß ich, 83 Milliarden im Jahr 2011 und drei Viertel davon bewerkstelligen. Die USA wären an zweiter Stelle, weit dahinter mit 4-5 Milliarden. Dann Russland folgt und an dritter Stelle mit 2011, ich habe das rausgegriffen, Deutschland. Ja? Also so sollten Sie diese Abweichung, Billion, also Milliarden, hier verstehen. Das erleichtert uns die Analyse dieser Daten über Zeit. Das hier sind, by the way, die Länder, es sind sehr viele Länder, wie Sie hier sehen, weil manche Länder kommen erst im Laufe der Zeit neu rein, zum Beispiel in der Phase der Kolonialisierung, oder manche sterben ab und gehen raus aus unserem Sample-Set. Sie sehen also, dass wir hier eine erhebliche Anzahl von Staaten haben, die potenziell miteinander Waffen handeln können. Wir sehen also hier bis Anfang der 80er Jahre einen sehr stetigen, ja, man kann auch sagen dramatischen Anstieg, dann dramatischen Abfall. Und jetzt sind wir eigentlich wieder in der Phase des Anstiegs, der Expansion dieser Militärgüter, wenngleich wir hier noch gewisse Oszillationen sehen. So, jetzt könnte man diese Daten, die wir zur Verfügung haben, die relationalen Daten, gleich mal als Netzwerke abbilden, Netzwerke malen. Das haben wir hier gemacht, mal in 20er Schritten, also 1950, 1970, 1990 und 2010. Und um dieses Bild, um die Netzwerkvisualisierung überhaupt bewerkstelligen zu können, mussten wir die Daten natürlich hier in diesem Falle binarisieren. Also das heißt, eine Binarisierungsvorschrift geben und sagen, ab dem Wert beispielsweise 500.000 TIFF ist für uns ein Transfer relevant und dann wollen wir dieses Bild gemalt haben. Ansonsten könnte man hier noch weniger sehen, als Sie ohnehin sehen. Was kann man sehen bei so einer Art von Netzwerkmalen oder Netzwerkvisualisierung? Naja, man kann hier immerhin in den 1950er Jahren sehen, dass wir eine sehr weitgehende Bipolarisierung haben. Wir haben also zwei Pole, manche der Länder verbinden diese beiden Blöcke. Und was wir auch noch sehen, wenn diese Netzwerke sparse sind, also dünn sind, wie in diesem Fall, wir sehen auch indirekte Beziehungen zwischen Ländern. Auch das ist interessant. Aber dieses Malen von Netzwerken ist natürlich in so einem Falle, wenn wir eine Zunahme der Komplexität haben, nämlich der Anzahl der Akteure, der Knoten und der Verbindung, nicht mehr besonders weiterführen. Ja, Sie können ja sagen, okay, das ist komplex, ja, das ist noch komplexer als vorher, aber das ist jetzt nicht besonders erkenntniserhellend. Und da kommt im Grunde die Statistik auf den Plan, die uns hilft, diese Strukturen zu dissezieren und sowohl deskriptiv als auch inferenzstatistisch zu analysieren. Das werden wir jetzt im Folgenden Schritt für Schritt machen. Und da will ich Ihnen auch zeigen, wie also diese Formalisierung hier wirkt. Das wäre ein kleines Beispiel für die deskriptive Analyse dieser Netzwerkstrukturen im Zeitablauf. Man sieht, die Dynamik der Zunahme der Akteure, es wären zunehmend mehr im Zuge der Dekolonialisierung oder im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion. Wir sehen hier auf der rechten Seite ein Netzwerkmaß, ein sehr einfach zu kalkulierendes Netzwerkmaß, die Anzahl der realisierten Beziehungen im Vergleich zu allen möglichen Beziehungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, also wenn man die Anzahl der Akteure hat. Und da sehen wir die Dichte, naja, sie oszilliert so nach 1949, in 50er Jahren geht mal runter, geht dann wieder stetig rauf. Und auch hier haben wir wieder diesen abrupten Abfall, so Mitte der 80er Jahre, da scheint eine gewisse geschichtliche Zäsur sich anzubahnen. Und wir sehen hier jüngst wieder die Zunahme, eine Zunahme der Verdichtung der Transfers von diesen Produkten. Ja. Man kann sich auch fragen, ein weiteres Maß, das die Netzwerkanalyse in ihrem Handwerkskoffer hat, wie viele In-Decrees und Out-Decrees hat ein Land? In-Decree heißt ganz einfach, wie viele Importverbindungen hat es? Out-Decrees heißt, wie viele Exportverbindungen hat ein Land in einem Jahr? Wir haben hier eine Auszählung gemacht, und zwar über den gesamten Zeitraum. Und da sehen wir zwei interessante Aspekte. Wir sehen einerseits, dass die Mehrzahl der Länder gar nicht in der Lage ist, Waffen zu exportieren. Das sind hier an die 80% oder mehr, während nur sehr wenige hinten in der Lage sind, viele zu bedienen, viele Abnehmer zu bedienen. Anders hier bei den In-Decrease, bei den Importen, sieht man zwar auch so eine ähnliche Struktur, aber ein bisschen anders, zwar auch so schief. Wir sehen hier, dass sehr viele, aber weniger, ca. über 40%, gar nichts importieren und dass manche eben von sehr vielen beziehen. Da sehen wir hier im Grunde ein Phänomen, das wir als Preferential Attachment in der Netzwerkanalyse bezeichnen, was einen Mechanismus abbildet, das sogenannte Matthäus-Prinzip, also diejenigen, die viel haben, kriegen immer mehr. Ja? Das hat was zu tun mit ökonomischen Prinzipien, Economies of Scale und so weiter. Gut, jetzt kann man weitermachen, man könnte sich ansehen, die Reziprozität, also liefert jemand an einen Staat, von dem er auch abnimmt, das ist erwartungsgemäß, wenn wir das hier so sehen, schon wahrscheinlich nicht so sehr, wahrscheinlich nicht der Fall. Und da sehen wir tatsächlich auch in dieser Abbildung, wo wir den sogenannten Reziprozitätsgrad, also wie viel Prozent der Beziehungen werden auch tatsächlich erwidert. Im Grunde heißt das ökonomisch gesehen, dass wir es mit einem intrasektoralen Handelstransfer zu tun haben, und das sehen wir tatsächlich auch in der Realität. Die USA kaufen sehr viel von anderen Ländern auch, also von Deutschland oder auch von Großbritannien und Frankreich. Das ist aber die Ausnahme. Das ist der Ausnahmefall. In der Regel ist dieser Transfer einseitig, wie wir sagen, asymmetrisch. Jetzt wird es spannend, ich meine, das ist so das Übliche, was man macht in der Netzwerkanalyse. Das hat man bisher noch nicht gemacht, was ich Ihnen jetzt zeige. Ja, das ist der sogenannte Triadenzensus, und zwar einen Schritt weitergeführt. Ich will ganz einfach wissen, was sich in diesem Netzwerkgeflecht tatsächlich für Triaden verstecken. Ja? Und das wird in der Regel nicht gemacht. Man macht einen Triadenzensus von diesen 16 typischen Triaden und zählt die dann aus. Aber was dahinter steckt, das ist tatsächlich unglaublich spannend. Wir haben hier mal die wichtigsten rausgezogen aus diesen Daten. Wir haben einerseits die Struktur A liefert nach B und C liefert nach B und A liefert auch nach C. Ich kann sie nicht anmalen, Sie müssen sich mal vorstellen. Also es ist im Grunde eine Beziehung, die eine Transitivität aufzeigt. Das heißt, der Freund meines Freundes ist auch mein Freund. Andere Triaden kommen sehr viel weniger häufig vor. Ich zeige mal kurz die häufigsten. Augenblick. Das wäre A, das wir gerade gesehen haben. Und andererseits A und C liefern nach B und gleichzeitig beliefern sie sich gegenseitig. So, was steckt dahinter? Jetzt können wir uns mal diese Länder ansehen, was eigentlich nie gemacht wird. Wir sehen hier, dass natürlich die entwickelten Länder in der Regel an die etwas weniger oder sehr viel weniger entwickelten Länder schicken, beiderseits. Und das hängt ja womit zusammen? Einerseits natürlich mit einer gewissen Vertrauensbildung im ökonomischen Bereich, im internationalen Handel. Das hat aber auch was zu tun mit der Interoperabilität dieser Produkte. Ja, also ich kann nicht ein Gerät kaufen, das überhaupt nicht funktioniert, weil oder nicht in Verbindung, in Kombination mit anderen Geräten, die möglicherweise aus dem Sowjetraum stammen, wenn der andere Exporteur mir aus den USA oder Großbritannien was liefert. Das sind also interessante Hintergrundkonfigurationen, die jetzt für uns spannend werden. Also da sehe ich Struktur, da sehe ich latente Struktur, die ich so in diesem Knäuel, in der Visualisierung überhaupt nicht sehe. Das ist theoretisch sehr wichtig. Jetzt könnte man sich fragen, was sind denn eigentlich die Motive? Ja, wir fragen jetzt nach dem Sinn, nach dem subjektiv oder auch objektiv verbundenen Sinn dieser Transfers eines Landes mit einem anderen. Könnte man die Literatur durchgehen, die erspare ich Ihnen jetzt. Die einen untersuchen die Exporte, die anderen untersuchen die Importe. Aber wir haben hier ein Spiel, das zumindest zwei Spieler umfasst. Das heißt, wir haben ein strategisches Setup, und insofern sollte man halt tatsächlich Netzwerkanalyse und auch ein entsprechendes formales Modell an den Fall herantragen. Das haben wir gemacht. Wir haben ein Standard Angebots- und Nachfragemodell aus der Ökonomie verwendet, allerdings ein bisschen spezielleres. Das kommt aus der Defense Economics, aus der Sicherheitsökonomie. Und ich will Sie da nicht einführen jetzt in diese ganzen Formeln, sondern das ist ganz einfach ein intertemporales Modell, wo zwei Länder ihren Nutzen maximieren. Und das Besondere in diesem Falle ist, dass die Länder in ihrer Nutzenfunktion, also das, was sie optimieren wollen, natürlich nicht nur den Gewinn haben, den ökonomischen Gewinn, sondern auch ihre Sicherheitsbedenken, die sie in Rechnung stellen müssen. Also wenn ich jetzt an jemanden liefere, der möglicherweise ein unsicherer Kandidat ist und dann einen regionalen Konflikt anzettelt mit möglicherweise einem meiner Alliierten, dann bin ich relativ myopisch und das sollte ich eigentlich nicht machen. Also ich muss immer abwägen, habe ich möglicherweise einen Verlust, auch einen ökonomischen Verlust langfristig, wenn ich an jemanden liefere, den ich nicht so richtig vertrauen kann. Ja? Also das kann man in so einem formalen Modell mit einbauen. Das Interessante daran ist dann allerdings, dass man Hypothesen daraus gewinnen kann. Jetzt nicht so sehr die Gleichgewichte, um die sich die Ökonomen bemühen, sondern uns geht es darum, daraus ja durchaus konzidiert, eklektisch Hypothesen zu generieren, aufbauend auf diesem formalen Modell, das uns aber leitet. Ja? Und dann sagen wir, okay, es gibt einerseits diese ökonomische Motivation, ich will Einkommen generieren, indem ich halt diese Waffen verkaufe, das wirft man den Staaten ja häufig auch vor. Das wären Thesen, die man dann, deren Konzepte man dann entsprechend überprüfen müsste. Also wenn die reich sind, die Staaten, dann erwarten wir, dass sie erstens mal mehr in der Lage sind zu verkaufen, andererseits sind sie mehr in der Lage, diese zu importieren. Das ist notwendig, das ist einleuchtend. Aber man müsste es erstmal testen. Wir wissen es nicht, was da tatsächlich passiert. Es gibt zudem also diese zweite Motivation, nur an die Staaten zu senden, die nicht eine Belastung für die eigene Sicherheit sind, letztendlich lokal, regional oder weil es direkt geografisch benachbart ist. Insofern haben wir uns überlegt, was könnten da Anreize sein. Also wir sind davon ausgegangen, dass Länder mit ähnlichem Regimecharakter, also wenn es zum Beispiel zwei Demokratien sind, dann sollten die sich wohl eher vertrauen und deswegen sollte die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass wir eine Verbindung, eine Handelsverbindung sehen. Oder aber wenn es sich um Alliierte handelt oder Länder, die in einem Verteidigungspakt sind, ja, wir diskutieren gerade heute die möglicherweise gestoppten Lieferungen oder Zusammenarbeit, Rüstungszusammenarbeit mit der Türkei. Vorher war das kein Thema, weil es ein NATO-Allianzpartner ist. Das könnte hier in Frage gestellt werden. Also es wäre eine andere Motivation. Oder aber, wenn da in einem anderen Land bereits ein Konflikt ist, zum Beispiel ein intrastaatlicher Konflikt oder ein Bürgerkrieg, dann wissen wir auch, dass man, oder zumindest manche Staaten, dann Bedenken haben, dahin zu liefern. Also Sie sehen, wir können jetzt aus diesem formalen Modell vorher, das uns im Grunde ja, eine Schablone bietet, können wir eine Reihe von Hypothesen herleiten oder zumindest legitimieren. Jetzt wird es allerdings etwas komplexer, weil wir nämlich auch aus der Netzwerkanalyse selber Effekte erwarten können, die dem Netzwerk endogen sind. Ja, wir haben manche dieser Netzwerkeffekte bereits gesehen, also dieses Matthäus, die Gesetzmäßigkeit, das Preferential Attachment. Wir haben gesehen, dass in diesem Netzwerk Reziprozität ganz gering ausgeprägt ist. Und wir haben gesehen mit der Triadenanalyse, dass da ganz bestimmte Konfigurationen der triadischen Kooperation vorkommen. Insofern können wir die auch als eine Hypothese auffassen, die wir jetzt nun inferenzstatistisch an dieses Netzwerk herantragen. Das ist, muss ich gestehen, für die traditionelle Statistik etwas schwieriger, das zu verstehen, dass es hier zusätzliche Netzwerkeffekte gibt, die in hohem Maße endogen sind. Das ist eine neue Art zu denken, wie man Netzwerke und deren Evolution versteht. Um das nochmal zu verbildlichen, insbesondere die letzte hier, zeige ich nochmal ein kleines Bildchen. Wir nennen diese Art von Konfiguration ein sogenannte G-Wisp, Geometrically Weighted Edgewise Shared Partners. Ich gehe nur auf die ESP ein. Edgewise Shared Partners heißt ganz einfach, also A und B, die haben gemeinsame Partner. Das haben wir ja vorher gesehen. All die Franzosen und die Amerikaner haben gemeinsam einen Partner, zwei Partner, drei Partner. Und diese Art von Konfiguration, da wissen wir jetzt nicht ex ante, ob das tatsächlich vorkommt, aber wir könnten uns jetzt vorstellen, dass die so genistet sind. Und das wollen wir testen. Also das ist tatsächlich eine riskante Hypothese, wir wissen es nicht ex ante, auch wenn wir die Daten exploriert haben. Gut, jetzt kommt der nächste Schritt, ich habe diese Hypothesen, ja um Himmels Willen, wie kann ich diese Hypothesen testen statistisch? Das ist bislang relativ schwierig, weil es lange Zeit keine entsprechenden adäquaten Modelle gab, bis in die letzten 10 Jahre hinein, bis vor 10 Jahren ungefähr, wo man dann einen ersten recht großen Schritt gemacht hat. Man nennt es die sogenannten Exponential Random Graph Modelle und die bestimmen ganz einfach die Wahrscheinlichkeit, dass bei gegebenen Parametern und den Hypothesen, die wir jetzt hier spezifiziert haben, also Netzwerkstatistiken, dass wir dann ein gegebenes Netzwerk beobachten. Das ist hier so modelliert, dass es mit einer Exponentialverteilung in Verbindung gebracht wird, was aber sehr schwierig ist, hier um diese Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. Man braucht ja hier im Grunde im Nenner eine Formel, die es uns erlaubt, hier den Wert zwischen 0 und 1 zu normieren. Das ist sehr, sehr schwierig, weil wir hier sämtliche Konfigurationen im Grunde einfließen lassen müssen, die ein Netzwerk bei gegebenen Knoten- und Kantenanzahlen haben kann. Und das explodiert unglaublich. Ja, das explodiert unglaublich. Deswegen kann man das nur simulationstheoretisch dann auch lösen, diese Tetas, die uns interessieren, nämlich die Gewichtung der einzelnen Motivationen, die wollen wir schätzen. Nur mit diesen simulationsbasierten Verfahren können wir das tatsächlich machen. Wir gehen sogar noch mal einen Schritt weiter, als wir zusätzlich die temporale Heterogenität dieser Effekte, der Gewichte dieser Anreize modellieren wollen und verwenden hier ein sogenanntes Temporal Exponential Random Graph Modelle. Ich will nicht in die Details gehen, im Grunde konditionieren wir immer ein beobachtetes Netzwerk zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die letzten 4 bis 5 Jahre zurück und bilden da das gemeinsame Produkt. So, man kann jetzt diese ganzen Netzwerkstatistiken, das müssen wir auch formalisieren. Ich will Sie aber da nicht länger mit traktieren, das können wir gerne im Nachgang nochmal besprechen, dass wir die Operationalisierung der Netzwerkhypothesen, der Netzwerkeffekte, das ist manchmal etwas furchterregend, ist aber gar nicht so schlimm. Und unsere Hypothesen, die sich beziehen auf die Attribute der Akteure, also der Staaten, die sind wieder relativ einfach zu operationalisieren. Da müssen wir uns halt überlegen, welche Art von Proxys wir verwenden, die Sinn machen, die in Verbindung stehen mit den Konzepten in unseren Hypothesen. Und das ist relativ einfach, wie Sie hier sehen, also GDP oder Allianzen oder es gibt eine Skala für die Regimequalität, die jährlich gemessen wird. Und dann kann man die Distanz zwischen jedem Staatenpaar bestimmen. So, das sind dann die Ergebnisse und auch da werde ich natürlich nur ein paar herausgreifen, die uns besonders interessiert haben. Was wir hier tun, ist im Grunde für jedes Jahr einen Koeffizienten zu schätzen und zu gucken, also ob der ja, belastbar ist, statistisch signifikant, das wären die Grünen, etwas weniger verlässlich sind die Orangen, die sind nur bei 10% statistisch signifikant und die Roten, das sind diejenigen, die können wir Da können wir unsere Hypothesen zurückweisen, die sind nicht statistisch signifikant. Ich greife mal was raus, zum Beispiel diese Konfiguration Edgewise Shared Partners. Sie erinnern sich an diese genistete Einbettung von geteilten Zulieferpartnerschaften. Da sehen wir, dass das tatsächlich vorhanden ist. Wir haben hier einen statistisch signifikanten positiven Effekt, das heißt, die Anzahl dieser Art von Konfiguration tritt häufiger auf, als wir das tatsächlich erwarten würden, wenn jetzt kein entsprechender Effekt vorhanden wäre. Das ist auf jeden Fall mal schon vorhanden. Wir sehen hier auch, dass die Reziprozität natürlich nicht vorhanden ist, in großen, häufig über Zeit. Wir sehen hier Path Dependency, dass wir eine sehr starke Determinierung, eine sehr starke Inertia haben, also eine sehr, sehr starke Trägheit dieser Netzwerke. Das heißt, frühere Netzwerke determinieren in sehr starkem Ausmaß spätere Netzwerkkonfigurationen. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Gut, dann kommen wir zu unseren Haupterwartungen bzw. Fragen. Sind es eher die ökonomischen Motive, die diesen Handel induzieren, oder sind es eher die sicherheitspolitischen, die strategischen Erwägungen, die den Handel determinieren? Wir sehen hier auf jeden Fall, dass der Reichtum eines Staates gemessen über sein GDP einen Ausschlag gibt, also sowohl bei den Exporteuren als auch bei den Importeuren. Es macht einen Unterschied, ob man jetzt einen höheren ökonomischen Reichtum hat in einem Land oder nicht, um sich überhaupt diese Waffen zu beschaffen. Das ist insbesondere hier auch aus der Sicht der Importeure wichtig, weil das deren Budgetrestriktion natürlich abbildet. Zweitens, die Frage, sind es eher diese Sicherheitserwägungen, also gucke ich, der ist verlässlich, der Partner, und dann kann ich an dem Waffen schicken. Wir sehen das hier bei, Augenblick, wo haben wir es hier, einerseits bei der Regime-Frage, also sind die ähnlich, haben die ähnliche Regime, da sieht man, dass das zwar teilweise mit unseren Erwartungen übereinstimmt, das heißt, je größer die Distanz auf so einer Skala zwischen zwei Regimen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Handel beobachten zwischen diesen beiden Staaten. Allerdings sehen wir hier so einen Ausreißer in dieser Periode nach 1980, wo wir genau das Gegenteil sehen, also hier unterschiedliche Ergebnisse, die nicht immer unsere Hypothesen erhärten. Ja, auch das ist sehr schön, wenn wir sehen, da liegen wir in bestimmten Zeitabschnitten, Perioden, liegen wir falsch mit unseren Erwartungen. Da muss man natürlich dann nachfragen, woran liegt es? Ja, da könnte es sein, dass man qualitativ weiterkommt oder aber irgendeinen anderen allgemeinen Aspekt noch nicht erkannt hat. Ja, da muss man weiter bohren. Und nehmen wir noch ein letztes Beispiel, die Allianzen, wo hatte ich die? Habe ich die jetzt? Ah, hier, ja, die Defense Agreements. Und auch da sehen wir, dass das tatsächlich unsere Erwartungen erhärtet, dass wenn man ein Verteidigungsabkommen mit einem Land hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass man tatsächlich mit diesen Ländern dann einen Handel treibt. Man könnte das jetzt auf die Spitze treiben und sagen, wie ist tatsächlich über Zeit das Verhältnis von wirtschaftlichen Erwägungen und Sicherheitserwägungen. Dazu haben wir das Verhältnis gebildet zwischen diesen beiden Koeffizienten und sehen, dass es tatsächlich etwas nach unten geht, aber nach 2001, das ist jedenfalls unsere Interpretation, 9/11, scheinen sicherheitspolitische Erwägungen wieder zuzunehmen. Also wir hatten hier eine Phase, wo man Waffen auch vertickt hat, an unsichere Kantonisten, da nicht so genau geguckt hat und stärker die ökonomische Anreize in den Mittelpunkt gestellt hat. Und das scheint aber hier jetzt wieder zurückzugehen. Ja. Gut, jetzt könnte man sagen, okay, damit haben wir einen wesentlichen Teil unserer Arbeit gemacht. haben Hypothesen getestet. Jetzt könnte man auch fragen, ja, wie gut sind die Modelle, die wir da haben? Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wenn man da mit quantitativen Verfahren unterwegs ist, dass man sich nicht über jeden statistisch signifikanten Effekt freut, sondern sich auch fragt, naja, ist das belastbar, insbesondere bei so einem praktisch relevanten Feld. Das haben wir gemacht mit einem neueren Verfahren, das sind die älteren Verfahren, aber ich zeige Ihnen nur mal das neuere Verfahren. Wir haben versucht, Vorhersagen zu machen. Also wir sind in die Vergangenheit zurückgegangen, wir gehen in einem jeden Jahr gehen wir in die Vergangenheit zurück, 4, 5 Jahre, und versuchen dann 5 Jahre voraus nach vorne Prognosen zu machen. Man nennt das Out-of-Sample-Prediction, um zu gucken, ob wir wirklich in der Lage sind, die Mechanismen, die in den Strukturen und Dynamiken vorhanden sind, wirklich so gut abzubilden, dass wir auch etwas über die Zukunft sagen können. Da sehen wir hier ein interessantes Ergebnis. Wir haben hier die Wahrscheinlichkeit, ich höre gleich auf, letzter Punkt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine richtige Vorhersage machen. Da sehen wir, dass wir hier sehr hoch sind, insgesamt mit Schwankungen. Allerdings, dass es sehr stark getrieben wird von den früheren Netzwerken. Das sind also diese die endogenen Effekte des Netzwerkes, die Pfadabhängigkeit, während die exogenen Effekte, die wir hier mit reingenommen haben, zu einem kleineren Teil die Netzwerkkonfiguration erklären. Ja, damit muss ich ans Ende kommen. Ich stehe gern bereit zur Diskussion.